Willkommen bei der Polizei Hamburg. Die polizeiliche Kriminalprävention möchte Ihnen nun einen sogenannten Schockanruf vorstellen. Hierbei handelt es sich um eine leider gängige und sehr erfolgreiche telefonische Betrugsmasche zum Nachteil älterer Menschen. Was Sie gleich hören werden, ist die nachgesprochene Version eines echten sogenannten Schockanrufes. Tagtäglich erhalten ältere Menschen in unserer Stadt solch perfide, betrügerische Anrufe. Zum Glück durchschauen die meisten diese Anrufe und legen auf. Diejenigen, die darauf hereinfallen, verlieren aber oft ihr gesamtes Vermögen. Hören Sie gut zu. Machen Sie sich damit vertraut, dass auch Sie als Seniorin oder Senior angerufen werden könnten und seien Sie wachsam. Sollten Sie jüngeren Alters sein, warnen Sie Ihre Verwandten. Die Hauptrollen werden von Luise Luno und Marek Erhardt gesprochen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen ganz schrecklichen Autounfall!
Was? Du hattest einen Autounfall?
Ja!
Ja, wo bist du denn?
Ich bin gerade bei der Polizei! Ich habe eine Frau überfahren und die ist jetzt tot. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Die sagen, ich muss jetzt ins Gefängnis.
Ach, komm, Himmels Willen. In welchem Polizeipräsidium bist du denn?
Mama, ich drehe langsam hier durch.
Ja, aber ich komme. Wo bist du denn? Wo?
Du musst erstmal mit der Polizei sprechen.
Ja, wo bist du denn, Marie?
Ich bin bei der Polizei. Ich kann nicht mehr.
Bei welcher Polizei?
So, darf ich mal bitte. Hier ist die Kriminalpolizei, mein Name ist Weber. Mit wem spreche ich?
Ich bin die Mutter von Marie Vogt.
Ich bräuchte einmal bitte Ihren Vor- und Nachnamen.
Marlene Vogt.
Können Sie das noch einmal wiederholen, bitte?
Marlene Vogt.
Marlene Vogt, Wohnanschrift ist der Dreusenweg?
Ja, Dreusenweg 3.
In Hamburg?
Ja.
Gut, und dann bräuchte ich jetzt von Ihrer Tochter den Vor- und Nachnamen und die Wohnanschrift für den Datenabgleich.
Ja, Marie Vogt, Weckmannstraße, auch Hamburg, Nummer 18b.
Moment. Ja, das stimmt überein, und zwar kann ich Sie jetzt auch dazu aufklären. Frau Vogt, Ihrer Tochter wird der Paragraph 222 zulasten gelegt. Das heißt für Sie als Laien die fahrlässige Tötung, das Nichtbeachten einer roten Ampel. Frau Vogt, haben Sie das verstanden? Dabei hat sie eine junge Frau erfasst, die leider Gottes an der Unfallstelle verstarb.
Ja, um Gottes Willen.
Warten Sie mal, das Opfer, das war 32 Jahre alt und sie ist Mutter von zwei Kindern.
Ja.
Frau Vogt, Ihre Tochter hat auch einen posttraumatischen Schock erlitten.
Ja.
Sie ist jetzt auch mit einem Arzt hier in Verbindung. Und sie wird jetzt auch ein bisschen beruhigt, weil sie nur dauernd am Weinen ist und hat sich leider auch übergeben.
Um Gottes Willen, wo ist sie denn? In welchem Polizeipräsidium?
Frau Vogt, wir sind in Hamburg. Das große Präsidium, das kennen Sie doch sicherlich.
Ja.
Frau Vogt. Kennen Sie das?
Ja, kenne ich.
Frau Vogt?
Ja, kann ich.
Und zwar wird... Nein, zurzeit können Sie Ihre Tochter noch nicht hier besuchen. Ihre Tochter konnten wir noch gar nicht vernehmen. Frau Vogt, sie ist in einem sehr, sehr tiefen Schock. Und bevor wir Ihre Tochter nicht vernehmen können, geht das auch nicht. Haben Sie das verstanden, Frau Vogt?
Okay.
Frau Vogt... Ich muss Ihnen leider jetzt auch mitteilen, dass Ihre Tochter heute auch noch dem Haftrichter vorgeführt wird.
Ja.
Und sie muss auch 3 bis 9 Monate in Untersuchungshaft dann untergebracht werden, weil, wie schon gesagt, da ein Tötungsdelikt besteht.
Ein Tötungsdelikt?
Naja, heute ist eine junge Frau gestorben, Frau Vogt.
Ach ja. Ja, ja, entschuldigen Sie. Ja, entschuldigen Sie. Jetzt fällt mir...
Ja. Ja, deswegen wird sie auch 3 bis 9 Monate in Untersuchungshaft untergebracht.
Ach du Scheiße. Okay.
Okay. Oh, aber Ihre Tochter hat einen festen Wohnsitz, Frau Vogt.
Ja.
Und warten Sie mal, eine saubere Akte sehe ich hier auch.
Ja, ja.
Ja, und bei Ihrer Tochter besteht ja auch keine Verdunklungsgefahr. Nee, dazu komme ich gleich. Das heißt, sie hat eine Chance, einen Antrag auf Kaution zu stellen.
Ah, ja.
Und bei einer Kaution könnte sie dann auch heute mit viel Glück freigelassen werden.
Okay. Kann ich da irgendwie behilflich sein?
Ja, dazu kommen wir jetzt. Ihre Tochter hat nämlich hier ausgesagt, dass Sie das machen können.
Okay, das würde ich tun wollen.
Gut, gut, Frau Vogt. Das ist sehr, sehr gut. Hören Sie, ich stelle jetzt einen Antrag. Sie können dann aber heute hoffentlich das Geld noch beim Amtsgericht einbezahlen?
Ja, beim Amtsgericht einzahlen, gut.
Ja, in Hamburg.
Ja, wie hoch ist denn der Betrag?
Ja, geben Sie mal eine Sekunde. Der Betrag liegt bei 55.000 Euro.
55.000?
Ja, Frau Vogt, ab 55.000 Euro. Das ist üblich beim Tötungsdelikt.
Ja, okay. Ja, gut.
Gut, können Sie das heute noch hinterlegen? Nicht, dass ich jetzt den Antrag stelle und...
Ja.
Ja, und dann sagen Sie mir nachher, dass das nicht klappt. Und dann wird das ein bisschen blöd für den Richter, weil der wird dann sauer. Haben Sie das verstanden?
Ja.
Gut, ich muss Sie noch dazu aufklären über eine Schweigepflicht.
Ja.
Und zwar, hören Sie ganz genau zu. Die Schweigepflicht beinhaltet, der Ehemann der verstorbenen Frau hat ein Schweigepflichtsformular beantragt. Das heißt, er möchte nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Haben Sie das verstanden, Frau Vogt? Er möchte in Ruhe trauern. Der Ehemann hat ja auch noch 2 Kinder. Und wie Sie ja wissen, hat die Frau 2 Kinder hinterlassen.
Ja.
Frau Vogt, und er möchte nicht, dass seine Kinder ihre Mutter in der Zeitung sehen oder irgendwas über sie lesen. Haben Sie das verstanden?
Ja.
Frau Vogt.
Ja.
Ihre Tochter hat das dann unterschrieben. Gut, sie ist auch damit einverstanden, weil sie möchte ja auch nicht in der Zeitung als Todfahrerin oder so stehen.
Um Gottes Willen, nein.
Genau, deswegen hat Ihre Tochter die Möglichkeit, ein Familienmitglied anzurufen, Frau Vogt. Und in diesem Falle waren Sie es, Frau Vogt. Und Sie sind automatisch verpflichtet, die Schweigepflicht einzuhalten. Haben Sie das verstanden? Das heißt, Sie dürfen es keiner Person außer mir jetzt sagen. Keiner. Ja? Gut. Haben Sie das verstanden?
Ja, ich habe es verstanden.
Okay.
Ich darf auch mit meinem Ehemann nicht darüber...
Nein, jetzt nicht, weil ich habe Sie jetzt am Telefon. Ich habe Sie jetzt informiert in dem Falle.
Ja.
Ja, weil sonst jemand von der verstorbenen Frau eine Strafanzeige stellen kann und das kann bis zu 10.000 Euro kosten. Ja, das möchten Sie doch nicht, oder? Frau Vogt?
Nein, nein, möchte ich nicht. Oh.
Gut, gut, Frau Vogt, können Sie denn die 55.000 Euro heute einbezahlen?
Ja, ja.
Sie muss nämlich heute dem Haftrichter vorgestellt werden.
Ja.
Gut, sie muss ja auch irgendwo untergebracht werden, Frau Vogt.
Ja, ich verstehe das.
Gut.
Ich muss zur Bank und das klären.
Aha.
Dann muss ich sofort los zum bis 16 Uhr.
Ja.
Bis spätestens muss ich da sein. Kann 20.000 Euro sofort abholen und 35.000 könnte ich bestellen und...
Frau Vogt, das ist viel zu wenig, die 20.000 Euro.
Ja.
Frau Vogt, haben Sie vielleicht irgendetwas anderes da zum Beispiel? Also, das kann ja beim Amtsgericht auch hinterlegt werden. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Als Währung könnte man nehmen Goldmünzen. Goldbarren, das ist ja auch eine Währung. Und... Vielleicht haben Sie ja sowas da. Ich meine, können Sie das beim Amtsgericht hinterlegen? Frau Vogt, es geht um Ihre Tochter, Ihr Kind.
Ja, ich habe noch Goldbarren.
Moment, das heißt, Sie haben sogar ein Schließfach? Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Ja, aber das sind keine 55.000. Also das wären dann insgesamt ungefähr 40.000.
Hm. Frau Vogt, wir müssen unbedingt das Kind aus dem Gewahrsam bringen. Gut, passen Sie auf, dann stelle ich jetzt doch kurz mal den Antrag auf die 40.000 Euro. Sagen Sie, haben Sie denn auch vielleicht eine Handynummer, wo ich Sie übers Handy erreichen könnte?
Ja.
Gut.
Das ist die Nummer, verzeihen Sie.
Ich bin schreibbereit, sagen Sie.
Ich muss kurz schauen.
Ja, ganz ruhig.
0155.
Ja.
555-3887 ist die Handynummer.
Gut, dann habe ich das. Wie gesagt, ich wollte das jetzt verhindern, dass Ihre Tochter dem Haftrichter vorgeführt wird, weil das geht hier in Hamburg ganz, ganz schnell. Wenn sie jetzt dem Haftrichter vorgeführt wird, ja, dann, Frau Vogt, dann ist es zu spät. Und dann müsste sie ins Gefängnis. Und das wollte ich gerne verhindern.
Ja.
Deswegen, Frau Vogt, wäre es gut, wenn Sie, könnten Sie jetzt vielleicht sofort los zur Bank und schauen, ob Sie das Geld und das Gold mitbekommen. Und dann könnte ich Sie übers Handy erreichen und sag Ihnen ganz genau, an welches Amtsgericht Sie das Geld dann einzahlen müssen. Das, haben Sie das verstanden?
Das kann ich.
Gut.
Kann ich. Kann ich die Marie noch mal sprechen? Das würde ich gern. Von wo nach wo ist sie denn gefahren?
Frau Vogt, ich habe dafür großes Verständnis. Das geht jetzt leider nicht, weil sie wurde jetzt, also ich habe jetzt leider einen Notarzt kommen lassen, weil sie ist wirklich außer sich. Sie ist fix und fertig. Sie ist nur am Weinen und sie kriegt jetzt ein paar Beruhigungstabletten, dass sie zur Ruhe kommt. Also bitte, Frau Vogt, fahren Sie jetzt zur Bank. Jetzt gleich, Frau Vogt. Haben Sie das verstanden?
Ja.
So oder so ähnlich verläuft ein klassischer Schockanruf. Die Opfer werden mit einer unerwarteten, extrem schockierenden Nachricht konfrontiert. Zunächst hören sie nur eine weinende, kaum zu verstehende Stimme, die sie mit Papa oder Mama anspricht und von einem schrecklichen Verkehrsunfall berichtet, den sie verursacht habe. Dabei sei ein Mensch gestorben. Oft wird auch noch eine dramatische Szenerie beschrieben, beispielsweise mit viel Blut oder dass das Opfer eine schwangere Frau war. Der Anruf vermittelt Angst und Verzweiflung. Auf diese Weise erreichen die Täter, dass das angerufene Opfer sofort in eine psychische Ausnahmesituation gerät. Emotionen wie Angst, Panik und Entsetzen überlagern blitzartig das rationale Denken. Die Opfer sind kaum noch in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Die Täterinnen und Täter erreichen damit, dass die Angerufenen automatisch den Namen ihrer Verwandten nennen. Diese persönlichen Informationen werden sofort in das Gespräch eingebaut. Das Telefonat wird danach recht schnell von einem angeblichen Polizeibeamten oder Staatsanwalt übernommen. Jetzt wird die Dramatik noch einmal unterstrichen. Die Tochter oder der Sohn sei psychisch am Ende, ein Arzt hätte Beruhigungsmittel verabreichen müssen. Weil ein Mensch getötet worden sei, habe ein Richter angeordnet, dass der Verwandte nun in Untersuchungshaft müsse. Nur wenn sofort eine Kaution gezahlt werde, könne die Haft noch abgewendet werden. So gelingt es den Tätern in kürzester Zeit, die Opfer dazu zu bringen, eine Kaution zahlen zu wollen. Das Gespräch dreht sich jetzt nur noch um die Höhe der Kaution und die Art der Übergabe. Der Anlass wird kaum mehr hinterfragt. Bei jeder Nachfrage wird auf die Schwere der Tat und den enormen Zeitdruck hingewiesen, um den Richter noch rechtzeitig zu erreichen.
Achtung!
Polizei oder Staatsanwaltschaft werden am Telefon niemals eine Kautionszahlung verlangen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und legen Sie auf. Rufen Sie dann die Polizei unter 110 oder kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter den Ihnen altbekannten Rufnummern. Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.